Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Heute sitzen wir beide wieder zusammen, Lasse und ich. Das heißt eine Heimfolge sozusagen, keine Auswärtsgastfolge, sondern nur wir wieder. Und wir wollen heute über das Thema Return to Sport sprechen. Also wann du wirklich wieder bereit bist, in deinen Sport wieder einzusteigen. Und an was man sich da orientieren kann, wie wir das Ganze managen und ob der Schmerz, sich rein am Schmerz zu orientieren, tatsächlich die beste Idee ist oder welche anderen Kriterien es da noch gibt. Lasse, wie würde man das denn, also erstmal hallo und moin. Freut mich, dass du wieder da bist. Ne?
Ich war die ganze Zeit hier. Bin.
Ja, deswegen, wir sehen uns so häufig, da kann ich das nicht so häufig sagen. Ne?
So.
Wie macht man das, wie würde man das denn traditionell normalerweise angehen, wenn wir jetzt ein Thema haben, wo jemand eben aus dem Sport raus ist, aufgrund von einer Verletzung oder eben einer Überlastung, aufgrund von Schmerzen, egal was es ist, wie würde man das traditionell angehen, wenn man eben sich so eine Reha plant und dann eben zu dem Sport wieder zurück will?
Ja, also die größte Unterscheidung oder ja doch, die größte Unterscheidung, die man ja machen muss, haben wir hier tatsächlich eine strukturelle Verletzung, also die tatsächlich darauf beruht, dass gewisse Phasen eingehalten werden muss, rein physiologisch. Also typische Wundheilungsphasen, die irgendwie eingehalten werden sollten, damit sich das Gewebe schlussendlich auch wieder repositionieren kann. So, das wäre das Erste. Und davon müssen wir, sag ich mal, unsere Themen also ein bisschen abgrenzen, weil so typische Überlastungserscheinungen sind. Also tatsächlich eher dahingehend, dass selbstverständlich ja zu gewissen Zeitpunkten mehr Belastung stattfand, als die Kapazität des eigenen Systems das ausgehalten hat und es dann dazu oder aufgrund dessen dann zu Schmerzen gekommen ist. Also wenn man diese beiden, ja ich sag mal, Verästelungen dann hat, da biegt man auch so ein bisschen anders ab, würde ich fast mal sagen. So, wenn wir jetzt so ein typisches Szenario aufbauen würden, in dem jemand ja eine vordere Kreuzbandplastik bekommen hat, dann haben wir ja auch, sagen wir mal, physiologische Meilensteine, die man so ein bisschen einhalten sollte. Kurzer Disclaimer, ich werde jetzt hier keine dedizierten Zeitpunkte nennen und ihr könnt uns gerne, wie heißt das, Pech und Schwefel über uns auskippen und dann Tern und Federn oder so, irgendwie so war das doch, wenn wir jetzt irgendwas Falsches sagen dazu. Nicht die korrekten Zeitpunkte, aber ich sage mal, zwischen Monat 4 und 6 nach eben der Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit eben einer Plastik, kommen wir schon dahin, dass eher funktionelle Dinge eine Rolle spielen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zu diesen Zeitpunkten, an denen ja gewisse Umbauphasen einfach physiologisch noch nicht abgeschlossen sind, ist natürlich die Re-Ruptur, das Re-Ruptur-Risiko relativ groß. Das heißt, da versucht man natürlich gerade die Forces, die so an eben dieses neue Band quasi geknüpft werden, schon, ja, was heißt, zu limitieren schon auf der einen Seite, aber sehr, sehr sukzessive aufzubauen. So, und da hört man ja schon raus, das ist ja ähnlich, so wie wir auch eine Überlastungserscheinung quasi therapieren. Also, dass Belastungsfähigkeit aufgebaut werden soll. Nur aus einer gewiss anderen Perspektive oder vielmehr aus einem anderen Fokus bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nachdem das sozusagen abgeschlossen in Anführungsstrichen ist, ist man dann eher wieder auf diesem funktionelleren Weg. Das bedeutet also, da sind die Einkastungen, die Einschränkungen, die ein Athlet dann bei Return to Competition hat, eher funktionellerer Natur. Das bedeutet, dass dann die Belastungsfähigkeit tatsächlich relativ analog an eben die ja, Spezifitäten angepasst werden sollte. Typischerweise, ne, dass man jetzt bei der vorderen Kreuzband hat man eine relativ lange Phase, in der man versucht, natürlich die Kraft aufzubauen, aber auch die Muskulatur wieder aufzubauen, die dann eben verloren gegangen ist durch die Zeit, in der quasi Stillstand herrschte im betroffenen Bein. Und dann versucht man es natürlich ja eher neuromuskulärer, aber auch spezifischer zu machen. Das heißt, dass man dann viel mit Landungen, Sprüngen, Richtungswechseln arbeitet, bevor es dann dahin geht, dass es noch chaotischer wird. Also, dass man jemanden wieder reintegriert wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es ein Fußballer ist, in den Fußballsport. Das heißt, auch da würde man dann sukzessiver arbeiten, dass man sagt, okay, man arbeitet erstmal mit ein bisschen Dribbeln, mit ein bisschen Pässen, ohne Kontakte und würde das dann weiterhin so aufbauen. So. Auf der anderen Seite kann eine Sehnenreha von außen betrachtet viel chaotischer ablaufen, weil wir selbstverständlich auch hier gerade in unserem Ansatz davon natürlich ausgehen, dass wir jemanden haben, den wir erstmal etwas setbacken müssen. Also so weit kannst du mir folgen, oder?
Ich kann dir sowieso folgen.
Ja. Okay, perfekt. Also, dass wir den erstmal setbacken müssen. Oftmals haben wir ja Leute, die trotzdem oder trotz dessen, dass sie Schmerzen haben, immer noch etwas so aus ihrer Couleur machen. Sei es jetzt ein Läufer, ein Tennisspieler, ein Fußballspieler, irgendwas. Und die wollen natürlich auch irgendwie so schnell wie möglich wieder auf den Court zurück oder laufen gehen oder was auch immer. Das bedeutet aber für uns im Umkehrschluss, dass wir erstmal so ein Clean Sheet brauchen. Wir müssen erstmal ein ganz weißes Blatt Papier haben, das wir neu beschreiben können. Deswegen gehen wir sehr häufig dahin zurück, dass wir sagen, wir versuchen erstmal mit dem Krafttraining sehr, sehr klare Prinzipien zu etablieren, sehr, sehr klar das Gewicht zu applizieren an die Sehne, damit wir sozusagen dieses Bipolare darin haben. Zum einen haben wir dann oftmals eine Reduktion in den Schmerzen, weil die Hauptbelastung rausgenommen wurde. Aber wir haben auch auf der anderen Seite eine Funktionsadressierung. Das heißt also, dass die Sehne sich in gewissen Ausprägungen auch rein physiologisch wieder anpassen kann an die gegebenen Belastungen. Und da besteht so ein bisschen der Unterschied. Da geht es halt noch viel früher in diese eher funktionellere Reha rein, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen möchte. Weil es sein kann, dass wenn eine Schmerzreduktion relativ schnell stattfindet, dass wir auch dann relativ schnell wieder progressieren können. Denn alles das, was wir in dieser Reha-Phase quasi rauslassen, müssen wir zu irgendeinem Zeitpunkt ja wieder reintegrieren. Und das ist halt so ein bisschen diese Krux an der Geschichte, dass du mal irgendwann als Athletic Gap bezeichnet hast, TM. Sollten wir vielleicht nochmal eintragen lassen tatsächlich. Und genau dieses Athletic Gap wird natürlich größer, je länger die Menschen von ihrer Hauptsportart weg sind. Und darin besteht, glaube ich, der wahrscheinlich neuralgischste und größte Unterschied zwischen einer rein strukturellen Verletzung, die dann an die Wundheilungsphasen gewissermaßen angepasst ist, und unserer Reha-Vorhaben, wenn es darum geht, einfach Belastungsstörungen zu rehabilitieren.
Ja, okay, gut, nehmen wir mal einfach mal so mit. Genau darauf wollten wir ja eben hinaus, dass es da diesen Unterschied gibt. Und quasi, um da nochmal in die Tendinopathie, also in die Sehnenreha da nochmal einzutauchen, warum man das da eben auch nicht so machen muss, also rein auf anatomisch-physiologischer Ebene, ist eben, dass wir diese Veränderung am Sehnengewebe, dieses pathologische Gewebe, was wir eben so häufig, also was in der Radiologie oder also vom Radiologen im MRT-Befund oder auch im Ultraschall dann eben als häufig als entzündet, als spindelförmig aufgerieben, aufgetrieben, nekrotisches Gewebe, egal wie bezeichnet wird. Wir können da eben sagen, dass diese Stelle, die eben pathologisch ist, also wo das Sehnengewebe nicht parallel zueinander, also parallel nebeneinander liegt, quasi die Fasern ausgerichtet sind und Kraft übertragen kann, sondern dass eher man sich vorstellen kann, wie so ein Wollknäuel, was durcheinander ist, dass diese Stelle wahrscheinlich durchgehend durch die Reha noch vorhanden ist und dass das nicht gekoppelt ist an eine tatsächliche Heilung, also ob wir mehr Schmerzen haben oder weniger Schmerzen haben, ist nicht gekoppelt an diese Stelle ist verheilt oder nicht verheilt oder ist schlimmer durcheinander oder ist schlimmer beschädigt in Anführungszeichen oder nicht. Und deswegen können wir uns da allein schon nicht an den Wundheilungsphasen orientieren, weil es nicht um eine Heilung per se geht. Ja, also wir wissen einfach aus Studien mittlerweile ja sehr, sehr gut, die immer wieder rausgekommen sind, dass am Anfang, wenn man Leute am Anfang und am Ende von so einer 12-wöchigen Reha, also in der Sehnenreha ins MRT gesteckt hat, dass das MRT-Bild unter Umständen komplett gleich aussah. Obwohl die Schmerzen deutlich besser geworden sind oder vielleicht sogar weggegangen sind. Und dementsprechend können wir uns daran auch nicht orientieren, an diesen Heilungsphasen, weil sie eben so nicht passieren. So. Natürlich könnte man jetzt quasi regelmäßig einen Check-up machen und immer wieder einen Ultraschall machen, wenn man jetzt, also wir haben auch mit Leuten schon gesprochen, wie zum Beispiel dem Jared Enflick, die dann eben auch mit NBA-Teams arbeiten, wo wir auch wissen, dass die regelmäßige Ultraschalls von der Patella oder der Achillessehne eben auch machen, um zu monitoren, wie die sich verhält. Dann könnte man sich theoretisch auch daran orientieren, aber es ist einfach ein sehr, sehr schlechter Marker, weil wir eben wissen, dass es nicht eins zu eins verläuft und deswegen können wir uns gar nicht an diesen Wundheilungsphasen orientieren. deswegen müssen wir uns eben an anderen Sachen orientieren. Und da hast du jetzt eben schon einiges gesagt. Und ein Ding, woran wir uns natürlich eben orientieren können, ist prinzipiell der Schmerz. Und das ist ja auch grundlegend schon mal ganz sinnvoll, weil natürlich, wenn wir jemanden haben, der ein starkes Patellaspitzensyndrom hat, der im Alltag permanent Schmerzen hat, der beim Treppensteigen Schmerzen hat, der vielleicht sogar beim Spazierengehen Schmerzen hat, dann brauchen wir nicht darüber sprechen, dass wir jetzt in die nächste Phase übergehen und dann irgendwie mit Sprüngen oder Landungen arbeiten oder so. Das ist klar, das ist dann erstmal schmerzabhängig. Aber genauso wenig kann diese Person direkt ready sein, in Sprünge oder Landungen reinzugehen, wenn die Schmerzen nicht mehr da sind. Das ist eben auch ganz wichtig zu verstehen. Und wenn wir jetzt quasi mal von Anfang an aufarbeiten, wenn wir jetzt eben eine Person haben, die keinen Sport mehr machen kann oder keinen Sport mehr gemacht hat, wie es bei uns eben, also bei unseren Klienten ja häufig der Fall ist, weil sie einfach schon so starke Schmerzen hatten, dass sie den Sport dann pausieren mussten, zwangsläufig, und wir das dann aufbauen, dann haben die Personen ja eben sehr, sehr häufig dann schon gemerkt, wenn sie keinen Schmerz mehr haben und dann in ihren Sport wieder reinstarten, dann kommen die Schmerzen wieder, und zwar sehr, sehr schnell in den meisten Fällen. Das müssen wir vielleicht, glaube ich, erstmal erklären, warum das so der Fall ist. So, ja. Und wenn du möchtest.
Also warum das so der Fall ist, ich meine, so ein bisschen haben wir das Szenario ja gerade schon aufgebaut. Ne? Es gibt natürlich mehrere Kohorten oder mehrere Fälle, die man jetzt beleuchten könnte. Du hast es ja schon aufgemacht, wir gehen jetzt mal davon aus, diese Personen halt aufgrund der sehr hohen Schmerzen keinen Sport mehr machen können. Spinnen wir das mal weiter und sagen, diese Person hat längere Zeit jetzt auf ihren Sport verzichtet und ist im Alltag quasi nahezu wieder schmerzfrei. Also die kann eigentlich alles machen, ganz normal gehen, ganz normal zu Fuß gehen, vielleicht auch ein bisschen schneller gehen. Das funktioniert auch in der Regel noch ganz okay so. Und im Gym eigentlich auch. So zumindest die Sachen, die dann so gemacht werden. Ein bisschen Yoga vielleicht nebenbei noch. Das geht alles. Und da hast du ja auch schon gesagt, wenn diese Personen dann plötzlich wieder anfangen, sich etwas dynamischer zu bewegen, funktioniert es eben plötzlich nicht mehr. Das liegt natürlich allein an der Tatsache dessen, dass die Sehne absolut keine Last erfahren hat und dass sie sich daran auch anpassen kann, eben keine Last zu erfahren. Das heißt, die Belastungsfähigkeit der Sehne ist herabgesetzt und wurde auch nicht wieder aufgearbeitet, nur weil die Schmerzen heruntergegangen sind. Die Schmerzen bekommt man in der Regel tatsächlich einfach durch Nichtstun zumindest in den Griff. Das kann man machen. Das Ding ist, in der Ausprägung dessen, dass man wieder Sport machen möchte oder Return to Competition beispielsweise, reicht es absolut nicht aus, um das zu tun. Weil nochmal, sowohl Muskelübergang und Sehne sind nicht dafür ausgelegt, diese Belastung wieder erfahren zu können. Rein funktionell, aber auch rein physiologisch, wenn wir das weiterspinnen. Du hast es ja schon eingeleitet, dass eben die Kollagenfasern nicht allein sind, also sich nicht zueinander ausgerichtet haben. Das ist für die Kraftübertragung der Sehne erstmal, das ist halt einfach etwas, was wir durch sehr gezieltes Krafttraining beispielsweise eben wieder, also nicht nur durch Krafttraining, sagen wir mal durch Last an die Sehne, wieder in eine ausgerichtete Form bekommen, dass die Kraftübertragung in und unter Belastung wieder viel reibungsloser funktionieren kann.
Zumindest streben wir das an.
Das brauchen wir. Zumindest streben wir das an.
Also
richtig, genau.
Wir wollen das haben, im besten Fall eben dann wirklich
schreien die Sehne an, dass sie das bitte jetzt sofort wieder machen soll.
Genau. Nein, also, aber das ist eine wichtige Sache. Wir streben das natürlich an. Also, wir wollen natürlich auch Heilung produzieren, in Anführungszeichen. Aber wir wissen ja eben auch, und wir haben ja auch schon Leute gehabt, die hatten jetzt nicht vorher, nachher MRTs von unserem Coaching, aber quasi im Vorfeld an zwei verschiedenen Zeitpunkten MRT oder sogar auch vor dem Coaching MRT und dann mittendrin nochmal ein MRT, wo wir durchaus gesehen haben, dass die Sehne sich auch, also egal ob jetzt Patella oder Achillessehne, sich wieder in eine richtige Richtung angepasst hat. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Leute gehabt, bei denen das nicht der Fall war und bei denen es gleich war, von der Struktur her, aber die Schmerzsituation ist deutlich besser geworden. Und,
vielleicht muss man noch so einen Zusatzsatz dazu sagen, was natürlich auch auf jeden Fall stattfindet. Ich weiß nicht, ob du es jetzt natürlich jetzt nicht eh schon gesagt hättest, aber wenn Schmerzen stattfinden, egal wobei, aber wir bleiben jetzt mal bei Sehnen. Das heißt also, es ist eine Schmerzindikation. Was sofort passiert, ist natürlich, Schmerz hat immer eine Funktion. Das darf man nicht einfach nur, ne? Also das denkt sich niemand aus und niemand hat gerne Schmerzen. Und wenn dort eine Rückkopplungsschleife quasi entsteht durch Schmerzen, ich glaube, das haben wir hier in dem Podcast auch schon häufiger gesagt, die Leistungsreduktion kommt wahrscheinlich sogar noch viel früher als die Schmerzen, die entstehen. Wenn man das jetzt so klar minutiös monitoren könnte, und ich meine, du hast ja Jared gerade schon angesprochen, und das wird mit Sicherheit bei Profimannschaften auch der Fall sein. Ich meine, auch das ist ja nichts anderes, als wenn, als dass sie ja auch bei Trainingseinheiten einen Herzfrequenzmonitoring machen und dadurch schon sehen können, ob jemand eventuell einen kleinen unterschwelligen Infekt hat und sozusagen in 3 Tagen krank werden könnte. Und genauso könnte man das, wenn wir jetzt einen Sprinter nehmen, könnte man das an seiner Leistung höchstwahrscheinlich auch erkennen, ob diese Person jetzt demnächst Patella- oder Achillessehnenprobleme bekommen könnte, einfach weil die Leistung stark abfällt. Ob es jetzt diese Problematik ist oder nicht, weiß man natürlich erst in der Nachbetrachtung. Aber was ich damit sagen möchte, ist, Schmerz, der dann kommt, behindert natürlich trotzdem noch viel stärker die Kraftübertragung. Und wenn wir den Schmerz herunterregeln können oder er schon von vornherein heruntergeregelt ist, macht es natürlich den Einstieg in die funktionelle Kraftsituation viel, viel einfacher. Wir können natürlich viel, viel schneller wieder einen Fuß in die Tür bekommen, so dass die Konnektivität zwischen zentralem Nervensystem, also Steuerelement, und der Peripherie, also der Sehne an sich, wieder viel reibungsloser funktioniert. Und damit könnte man theoretisch auch Schritte überspringen, die man sonst hat, wenn man schon mit einem hohen Schmerzalltagslevel einsteigt.
Ja. Wichtig, Leute, bleibt dran. Nur weil wir jetzt hier den theoretischen Teil einmal ausbreiten, heißt es nicht, dass wir nicht auch noch weiter praktisch werden wollen. Also wir werden euch auf jeden Fall auch noch das so aufschlüsseln, wie wir das Ganze ganz konkret angehen und weshalb es, wie wir diese Phasen auch einteilen quasi. Aber genau, das ist ein super wichtiger Punkt, dass man das einfach von vornherein einfach mal versteht, auch diesen Zusammenhang von Schmerzen, von der Struktur, und dass man sich eben, wie wir jetzt gesagt haben, nicht also allein an der Struktur orientieren kann und auch nicht rein am Schmerz orientieren kann. Denn ein Punkt, du hast ja jetzt gesagt, man kann das bei Profisportlern, kann man es unter Umständen schon sehen, bei sehr leistungsgetriebenen Sportlern, wie mit dem vielleicht einem Sprinter oder eben auch Langstreckenläufern, gibt es da Daten dazu, die dann quasi getestet wurden, wo man dann gesehen hat, dass die Leistungsfähigkeit runtergegangen ist und danach Schmerzen aufgetreten sind. Sehr wahrscheinlich dann eben, weil das Thema Steifigkeit dann eine Sache ist. Also das heißt, die Steifigkeit der Sehne ist dann quasi unter Umständen schon herabgesetzt, bevor die Schmerzen auftreten. Das kann auch danach erst auftreten. Also wir testen es ja, gerade wenn wir jemanden mit Achillessehnenschmerzen haben und wir lassen den so einen einbeinigen Hopp-Test machen quasi, also einfach fünf Sprünge, was bei uns quasi ein Test ist, den ich immer im zweiten Gespräch, bevor wir überhaupt zusammenarbeiten, einmal testen, weil ich eben sehen möchte, wie verhält sich das Ganze denn? Ist die Sehne, also hat die ihre Steifigkeit noch erhalten oder ist sie vielleicht schon herabgesetzt? Kann die Sehne ihre Funktion als Feder noch ausführen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, denn wenn die Sehne schon ihre Steifigkeit verloren hat, also verloren in Anführungszeichen, herabgesetzt wurde, ne, also wenn die Materialeigenschaft der Sehne, diese Steifigkeit, also nicht die gefühlte Steifigkeit, sondern eben die tatsächlich, wie widerstandsfähig ist sie oder wie stark verformt die Sehne sich auf als Reaktion auf eine gewisse Last, die auf sie draufkommt. Und wenn das schon herabgesetzt ist, dann ist das zum einen ein Risikofaktor dafür, dass diese Stelle, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, die so ein bisschen wo das Sehnengewebe so ein bisschen durcheinander ist, dass das eben weiter vorangetrieben wird, beziehungsweise dass das erhalten bleibt quasi, wenn die Sehne zu stark gezogen wird, also zu viel Strain, so nennt man das Ganze, erreicht wird, also wenn die Sehne zu stark gedehnt wird, und wenn sie eben weniger steif ist, also weicher ist in Anführungszeichen, dann wird mehr Strain erreicht. Und das ist eben einfach ein Risikofaktor dafür, dass es dann vorangetrieben werden kann, diese Veränderungen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man jetzt eben sich quasi nur rein auf Schmerz orientieren würde und sagt, okay, jemand ist schmerzfrei, jetzt machen wir diesen Hopp-Test und sehen auf der einen Seite, das kann man sehr, sehr gut sehen, dass die eine Seite, die gesunde Seite, da kann die Person gut federn, das ist überhaupt kein Problem. Und auf der anderen Seite ist auch schmerzfrei beim Hüpfen, aber die Ferse patscht jedes Mal auf den Boden und die Person, selbst wenn sie versucht, fest zu sein im Sprunggelenk quasi, im Sehnenkomplex, in der Wade, es geht nicht. Und die Ferse patscht jedes Mal quasi auf den Boden. Und es ist einfach nicht so bouncy, also nicht so federnd quasi. Wenn wir die Person jetzt einfach direkt in den Sport reinschicken würden, dann würden die Schmerzen sehr, sehr schnell wieder zurückkommen, weil diese Steifigkeit noch nicht da ist. Und deswegen ist das zum Beispiel auch ein wichtiges Kriterium für uns, um zu beurteilen, wie lange so eine Reha unter Umständen dauern wird. Wenn ich so eine Person habe, die so eine sehr, sehr stark herabgesetzte Steifigkeit hat, dann und die also plus ein sehr, sehr hohes Schmerzlevel, dann heißt es für uns, wir müssen deutlich mehr Zeit einplanen, weil wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Schmerzen runtergehen. Das können wir aber mit nicht so hohen Lasten machen. Da müssen wir uns rein am Schmerz orientieren. Und dann können wir erst anfangen, die Steifigkeit der Sehne zu adressieren, damit wir sie wirklich als auf den Sport wieder vorbereiten können, also Return to Sport überhaupt denken können. Deswegen ist das auch auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium, was man sich unter Umständen nochmal anschaut. Gerade ne, wenn die ganzen Physios, die zuhören, gerade bei der Achillessehne kann man das sehr, sehr gut testen. Wie gesagt, durch so einen Hop-Test, indem man sich das einfach da anschaut und dann einfach schaut, wie verhält sich die Ferse, beziehungsweise wie verhält sich das Sprunggelenk, patscht es einfach runter. Ist das oder versucht derjenige vielleicht sogar das komplett auch zu vermeiden, also kann gar nicht richtig weich rund federn sozusagen, sondern bleibt nur wie so eine Ballerina komplett auf den Zehen und lässt gar nicht zu, dass die Ferse auch ein bisschen absinkt, um überhaupt federn zu können. Da kann man dann natürlich auch mit verschiedenen Intensitäten arbeiten, also erstmal nur ganz leicht federn, dann wirklich mal versuchen zu lassen, auf Höhe zu kommen, nur durch das Federn im Sprunggelenk, und da sieht man das dann schon sehr, sehr deutlich. Das kann dann eben auch ein Kriterium sein. So, deswegen ist eben ganz wichtig, dass man sich nicht rein am Schmerz orientiert, sondern auch am Funktionellen. Zum einen eben die Steifigkeit und zum anderen natürlich auch die Kraft. Ne? Also wenn wir da eben noch sehr, sehr starke Defizite haben, sehr, sehr starke Unterschiede haben, dann müssen wir den Return to Sport Zeitpunkt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Und an der Stelle, bevor du gleich eingrätschen darfst, würde ich gerne noch ein Beispiel bringen, weil es nicht so üblich ist. Ich weiß, also ich habe bestimmt schon mal erwähnt, aber es ist nicht so üblich, dass man über seine eigenen Fails spricht oder über das, wo man irgendwie das vielleicht nicht so gepackt hat. Wir hatten einen, oder ich hatte einen Volleyballer, damals noch im Einzelcoaching, der auch ein bisschen höher gespielt hat, der ein Patellaspitzensyndrom hatte auf der einen Seite und den wir also der dann wieder relativ schmerzarm unterwegs war und im Training eigentlich soweit auch alles machen konnte. Eine seiner Hauptübungen, die er dann wieder in seinem Athletiktraining auch wieder machen wollte, war eine beidbeinige Langhantelkniebeuge, also ganz normale Backsquat, einfach um wieder Sprungkraft auch zu oder Explosivität zu trainieren und die Kraft dazu. Und er war da, wie gesagt, soweit wieder relativ schmerzarm oder schmerzfrei, konnte auch dann schon wieder eben Sprünge machen in die Richtung. Und bei der beidbeinigen Kniebeuge hat man aber immer noch einen sehr, sehr starken Shift gesehen. Also, dass er auf die gute Seite quasi das Gewicht verlagert hat, von der schlechten Seite weg. Also, da einfach schon noch einen sehr, sehr deutlichen Kompensationsmechanismus gezeigt hat. Bei den Sprüngen hat man den nicht so deutlich gesehen, aber noch so ein kleines bisschen. Und meine Einschätzung war eigentlich, dass wir noch länger daran arbeiten sollten, dieses Defizit auszugleichen und diese Kompensation auszugleichen, bevor wir ihn wieder in den Mannschaftssport zurücklassen. Und er wollte aber unbedingt wieder trainieren. Die Reha hat insgesamt auch ganze Ecke gedauert bei ihm. Wir waren schon einige Monate dann dabei und ich will nicht sagen, er hat mich überredet, weil ich habe dann natürlich auch dann zugestimmt. Was ist natürlich, ich habe dann, sag ich mal, entgegen meines eigenen Gefühls, habe ich dann gesagt, okay, wir können das probieren. Er hat dann irgendwann danach quasi das Coaching dann auch quasi beendet, beziehungsweise also hat er nicht nochmal verlängert, um so zu formulieren. Und konnte dann auch ein paar Monate spielen, ohne dass er jetzt irgendwie mehr Schmerzen bekommen hat. Aber er hat dann nicht allzu langer Zeit, nach ein paar wenigen Monaten, ein Teilriss der Patellasehne sich zugezogen im Volleyball. Und das mit Sicherheit einfach eine Folge daraus war, dass er noch nicht hundertprozentig ready war für den Sport, für die Belastungen, die da gekommen sind. Also wir hätten das noch länger ausbauen müssen, hätten noch mehr dafür sorgen müssen, dass die Kompensation nicht mehr da ist. Und das muss ich mir da auch einfach ankreiden lassen, dass ich da quasi einfach nicht auf mein Gefühl gehört habe, in Anführungszeichen, dass mir sagt, okay, wenn wir diesen Shift noch haben, dann sollten wir da einfach noch länger warten. Und das ist auf gar keinen Fall eine Sache, die regelmäßig passiert. Ne? Das muss ich auch sagen, das haben wir jetzt einmal gehabt, dass sowas vorgekommen ist. Aber wir wollen natürlich auch aus unseren Fehlern lernen. Und ich gehe stark davon aus, dass das eben ja im Endeffekt dann an mir lag oder an uns, dass wir das nicht richtig gemanagt haben und uns dann überzeugen lassen. Und deswegen ist das quasi auch einfach eine Sache, auf die man noch achten sollte und muss eigentlich, bevor man jemanden da wieder in den Sport zurücklässt. Jetzt darfst du gerne reingrätschen.
Ja, also ich glaube, das ist das Wesentliche, weil du hast es, glaube ich, nicht plausibilisiert. Also uns geht es um den Unterschied zwischen der betroffenen Seite und der gesunden Seite. Wenn es das gibt, manchmal hat man das ja auch an beiden Seiten. Es geht aber jedenfalls um, sagen wir mal, die Diskrepanz eben zwischen links und rechts oder zwischen rechts und links. So, das vielleicht nur so ein bisschen als Hintergrundinfo. Wenn das sehr, sehr weit noch auseinander liegt, wenn man schon wieder einsteigt in dynamische Dinge, dann ist eben dieses Risiko da.
Hey, mal eine ganz kurze Unterbrechung, denn wenn du diesen Podcast hörst, eben weil du chronische Schmerzen an der Patella- oder Achillessehne hast und diese einfach nicht los wirst, egal was du probierst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dich mal mit uns für 30 Minuten 1:1 im Zoom zusammenzusetzen und von uns eine Einschätzung deiner Situation zu bekommen. Klarheit über deine Schmerzen und ein paar erste Impulse. Und falls du dann auch noch über eine Zusammenarbeit sprechen möchtest, machen wir das danach. Ganz entspannt und transparent. Und das Beste ist, der Termin ist einfach kostenlos. Also drück am besten jetzt auf Pause, guck in die Beschreibung der Folge oder auf nilsheim.de und such dir einen Termin aus. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das zum Beispiel auch nicht nur, also es muss ja jetzt nicht immer im Worst Case enden, sondern kann natürlich auch einfach darin gipfeln, dass weiterhin starke Kompensationen stattfinden, die dann eventuell zu anderen Problematiken führen können. Ich meine, das haben wir auch schon des häufigeren Mal überlebt auch, ja klar. Aber erlebt, wollte ich eigentlich sagen, dass jemand, der dann wieder in die dynamischen Sportarten zurückgekehrt ist, dann sich entweder auf der gleichen oder auf der anderen Seite ein paar Muskeln eventuell verabschiedet haben. Und das kann natürlich auch ein bisschen daraus resultieren, wenn eben das nicht richtig aufgearbeitet wurde. So, und wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir es versuchen wollen, am Ende rund zu machen. Es ist wie so oft natürlich dann am Ende auch eine Einzelfallentscheidung, aber es gibt schon so gewisse Kriterien, die wir versuchen einzuhalten. Zum einen wäre das eben dieser Ausgleich zwischen links und rechts, gerade alleine was die Kraftfähigkeiten angeht. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, der Patellasehnenprobleme hatte und am Beinstrecker, wir nehmen jetzt einfach fiktive Zahlen, am Beinstrecker mit der gesunden Seite, die da irgendwie 30 Kilo macht und mit der verletzten Seite nur 5 oder 6 oder 7 oder 8 Kilo schafft, gerade zu Anfang, aber gar keine Schmerzen hat, dann könnte man ja jetzt nach vielleicht 1-2 Wochen eingrooven, mal dahin gehen und sagen, naja, dann könnten wir ja schon mal ein bisschen komplexer werden und da eventuell schon irgendwie Landungen oder Sprünge integrieren, weil er hat ja keine Schmerzen. Das könnte aber eben genau dazu führen, dass genau bei so etwas sofort wieder Schmerzen auftreten. Das heißt, da machen wir es schon so, dass wir versuchen, zumindest sehr nahe da ranzukommen. Das muss nicht immer ausgeglichen sein und wir sind keine symmetrischen, geometrischen Objekte, die man auch so behandeln sollte, sondern selbstverständlich gibt es eine etwas stärkere und vielleicht eine etwas schwächere Seite, gerade wenn man jetzt irgendwie an Sportler denkt, die viel einbeinig unterwegs sein müssen. Da gibt es mit Sicherheit auch so ein bisschen kontralaterale Unterschiede, ne, zwischen Standbein, Schussbein meinetwegen oder Standbein und Stemmbein oder was auch immer. Die wird es auch immer geben, aber die werden sich gerade, wenn man es gut aufgearbeitet, eher so darin widerspiegeln, so von wegen, die 8. Wiederholung fühlt sich auf der einen Seite einfach viel schwerer an als auf der anderen Seite. Das wird nicht so sein, dass das irgendwie 5, 6, 7, 8 Kilo Unterschied dazwischen sind. Und da muss man ein bisschen darauf achten, wenn man solche Leute dann rehabilitieren möchte, dass eben diese Diskrepanz aufgeholt ist. Das wäre so das Erste. Das Zweite ist, wenn man dann sowas wie ein bisschen bounciger arbeitet, egal ob das jetzt bei Patellasehne oder Achillessehne ist hier immer ein schöneres Beispiel, einfach weil man das sehr, sehr gut sehen kann. Auch hier, das, was ich jetzt bereits gesagt habe, ist es sehr interessant, auch hier diesen Unterschied abzugleichen, um zu schauen, okay, wie verhält sich die Sehne denn unter dynamischer Belastung? Wenn das auch annähernd ähnlich gleich ist und gar keine Schmerzen dabei auftreten oder gar kein auch subjektives Gefühl, was auch wichtig ist. Ne? Wir behandeln ja keine Zahl, sondern wir behandeln immer den Klienten. Und wenn der Klient sagt, es fühlt sich schon auch geschmeidig an und es fühlt sich viel besser an als noch vor Wochen oder dadurch, dass wir einen Schmerzprovokationstest haben und die vielleicht ähnlich sind, es fühlt sich gut an. Da kann man natürlich auch sagen, okay, dann steigt man sozusagen mit der nächsten Stufe, dann zündet man die nächste Stufe, hätte ich schon beinahe gesagt, wie bei so einer Rakete. Und das wäre bei uns immer so der ganz leichte Easy-Peasy-Einstieg ins Laufen.
Und das ist meistens, das muss nicht immer so sein, das ist aber meistens so ein On-Off-Laufen. Gibt natürlich Leute, bei denen das nicht zwingend nötig ist, einfach aufgrund ihrer eigenen Kapazitäten. Das ist aber was für einen anderen Podcast. Dann steigen wir damit ein, mit dem Gehlaufintervall, einfach um abzuklopfen, funktioniert das? Ist es etwas, was toleriert wird? Ist es, also toleriert im Sinne von Schmerz, aber ist es auch etwas, was sich grundsätzlich gut anfühlt? Und dann belasten wir das auf. Und das kann auch eine Weile dauern, dass sich diese Laufbelastung für, ne, wenn wir jetzt einen Fußballspieler nehmen, dass der sich erstmal etwas länger im Lauftraining befindet. Das hat nicht nur die Komponente der Sehne, natürlich die größte Komponente, aber auch die Komponente dessen, dass sich das gesamte System wieder daran gewöhnen kann. Weil irgendwann, wenn wir dann Return to Competition machen, müssen wir solche Dinge mit in die Verlosung ziehen, wie Muskulatur, die jetzt schon länger nicht mehr in dieser Art und Weise belastet wurde. Das Herz-Kreislauf-System, das nicht mehr belastet wurde. Ich meine, wir kennen alle die Statistiken, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen, ab welcher Minute im Fußball sich hauptsächlich verletzt wird. Das ist immer in der Schlussviertelstunde. Das bedeutet, wenn wir jemanden einfach so sozusagen nach dem ersten Lauftest wieder ins Mannschaftstraining entlassen würden, wäre das overhuled. Also das wäre einfach zu viel in dem Moment. Das heißt, das müssen wir aufbereiten. Wenn das gut funktioniert, dann kommen wir meistens dahin, dass wir sportartspezifische Lösungen mit dem Klienten erarbeiten, die er aber vormals entweder alleine oder mit einer Freundin oder einem Freund zusammen macht, wo klar ist, dass er immer eine Reißleine hat. Das heißt, er kann immer sagen, ich höre hier jetzt auf. Das ist im Mannschaftstraining oftmals nicht ganz möglich, weil du natürlich auch eine psychologische Komponente halt einfach hast, wenn du im Mannschaftstraining bist. Es sind viele Leute drumherum, du willst vielleicht sogar nicht aufhören, wenn es eigentlich ganz okay läuft, aber du merkst schon was, aber jetzt rausgehen willst du auch nicht. Das heißt also, da versuchen wir diese Art von Belastung, Richtungswechsel, auch Sprinten, Torschüsse, all diese Dinge, meinetwegen auch ein bisschen Dribbling, ein bisschen Zweikämpfe oder mal jemand stellt sich ins Tor und man macht mal ein bisschen Zielschüsse. Solche Dinge werden dann gemacht. Muss jetzt nicht nur im Fußball, haben wir auch natürlich ein paar Templates für eben Handball, Basketball, Football haben wir ja auch jemanden gehabt, der Flag Football gespielt hat und auch da diesen erstmal so versucht haben, ohne diesen Mannschaftskontext wieder in diese Bewegungen reinzubringen. Und wenn das gut funktioniert, dann wird Teilintegration ins Mannschaftstraining gemacht. Und ab dann ist es tatsächlich eher so eine wirklich fast tägliche Austausch. Wie hat das funktioniert? Können wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr machen? Müssen wir vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen? Und so wäre das eine ja fast tiermäßige Hinarbeitung eben zum Last-Tier.
Jetzt hast du den gesamten Prozess eigentlich schon einmal komplett beschrieben. Eigentlich wollte ich nochmal einen Schritt vorher nochmal anfangen, weil ja ganz häufig auch die Frage gestellt wird, jetzt nicht nur von Leuten, die mich anschreiben bei Instagram oder unter Posts, sondern eben auch von Physios. Die Frage, wann bin ich denn, also woran erkenne ich, dass ich bereit bin, ne? Also, dass ich in die nächste Phase übergehen kann. Und das ist immer eine Frage, die ist immer sehr, sehr schwer zu beantworten, weil man sie nicht universell beantworten kann. Und deswegen da nochmal quasi einen kleinen Schritt zurück. Also du hattest jetzt gesagt, ein Kriterium ist auf jeden Fall, wenn wir über Return to Sport sprechen, dass wir auf jeden Fall möglichst rechts und links angeglichen haben, ja, dass das auf jeden Fall gegeben ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und natürlich, dass gewisse Kraftwerte in Anführungszeichen erreicht werden. Also dass wir zum Beispiel beim Patellaspitzensyndrom die ganz präzise Werte, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, von 30 bis 60 Kilo einbeinig am Beinstrecker für 6 Wiederholungen. Das ist so was wird ja ganz häufig gefragt, ne, wie viel muss ich erreichen, wie viel Kraft, damit ich irgendwie ready bin. Das kann man nicht universell sagen, ne? Wichtig ist, wir brauchen eine einbeinige Kraft, die möglichst links und rechts ausgeglichen ist und da natürlich ein gewisses Level erreicht. Also wahrscheinlich, wenn du dich an deinem Beinstrecker bei 30 Kilo bewegst und bei einem anderen Beinstrecker, weiß ich nicht, auch irgendwo in der Range, dann wird das wahrscheinlich okay sein. Ist aber natürlich auch abhängig vom Körpergewicht, logischerweise. Ne? Aber da ist ja auch ganz wichtig zu sagen, dass diese Maschinen sehr, sehr unterschiedlich sein können. Auch da einfach nochmal das Beispiel zwischen uns beiden, was wir vorhin auch besprochen hatten, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass du an deinem Beinstrecker für 6 bis 8 Wiederholungen, normale Wiederholungen, jetzt nicht irgendwie explizit langsam wie im Heavy Slow Resistance, um die 30 Kilo, 32 Kilo bewegen kannst und ich am Ende meiner eigenen Patellasehnenreha bei 55 Kilo als Heavy Slow Resistance, also 3-4 Sekunden aufwärts, 3-4 Sekunden abwärts einbeinig bewegt habe. Und uns beiden völlig klar ist und jeder, der unsere beiden Beine vergleichen würde, dass jedem klar ist, dass ich definitiv nicht fast doppelt so stark bin wie du, was die Quads angeht. Zumal du ja Fußballer bist, ich aus dem Kampfsport komme und zu 80% des Oberkörper bestehe und meine Quads noch nie irgendwie stärker waren. Das heißt, daran sieht man schon, dass die Maschinen extrem unterschiedlich sein können, dass man deswegen gar nicht erst eine gute Antwort geben kann darauf. Natürlich wollen wir so stark wie möglich werden und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wenn wir das einbeinig machen und dann eben bei einem Tempo von 2-3-4 Sekunden aufwärts, 2-3-4 Sekunden abwärts, einbeinig für 6 bis 8 Wiederholungen eine ganze Zeit lang nicht mehr weiterkommen, dann wird das wahrscheinlich okay sein. Und natürlich, wenn sowas wie eine einbeinige Kniebeuge mit Festhalten, also so Skater-Squats, die wir gerne verwenden, wenn sowas gut funktioniert und da auch einfach die Kraft da ist, sich aus so einer tieferen Position rauszudrücken. Ja? Oder Bulgarian Split Squats mit 20, 30 Kilo Zusatzgewicht mindestens gut und explosiv gehen aus einer tieferen Position, dann wissen wir, okay, die Kraft ist grundlegend erstmal soweit da. Daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Bei der Achillessehne gibt es auch da keine fixen Daten. Auch da Sachen, die Peter Maliaros mal in den Raum geworfen hat, waren eben so die, also an der Smith Machine, also der Multipresse, sitzendes Wadenheben einbeinig für 6 Wiederholungen, also 6 RM, also 6er Maximalwiederholungen. Hat er gesagt, 1,5 bis 2-faches Körpergewicht. Wie gesagt, einbeinig für Läufer, für ambitionierte Läufer. Das ist schon ordentlich. Also Grüße gehen daraus an die Elisa, uns eine Klientin von vor 3 Jahren mittlerweile, 3-4 Jahren, die ja da am Ende ihre 1,5-1,6-faches Körpergewicht bewegt hat und damit schon sehr gut dabei ist. Also das ist schon auf jeden Fall ambitioniert. Aber nichtsdestotrotz, um das mal so als Zahlen reinzuwerfen, ne, damit man sich so ganz, ganz grob eine Orientierung hat. Und dann ist ja das, was du jetzt eben schon beschrieben hast, eine ganz wichtige Sache. Also Laufen, Sprünge, Landungen, diese ganzen Sachen, dass die im Training möglichst schmerzarm funktionieren. Und vor allem ist unser Credo dabei oder unsere Vorgehensweise, dass wir einen sehr, sehr graduellen Anstieg der Belastung fahren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn Leute eben uns fragen, hey, woran weiß ich denn, ne, dass ich bereit bin für die nächste Phase? Wann kann ich mit Sprüngen anfangen? Wann kann ich mit Landungen anfangen? Dann kann ich immer nur sagen, keine Ahnung, ich kann es bei dir nicht einschätzen. Du solltest im Alltag möglichst schon mal ein niedriges Schmerzlevel haben, also irgendwas zwischen 0 und 3. Höher soll es auf gar keinen Fall sein. Aber dann geht es einfach nur über Ausprobieren. Und deswegen haben wir da ja mittlerweile eine sehr, sehr graduelle Sprung- und Landeprogression, also von dynamischen Übungen, wo man beim Patellaspitzendrum zum Beispiel anfängt mit einfach nur mit einem Walking Lunge, also einfach einem schnellen Ausfallschritt quasi sich zu bewegen, dann das Ganze mit nach vorne so ein bisschen reinfallen lassen, wieder abdrücken oder dann von einem Stepper runter fallen lassen in den Ausfallschritt und wieder abdrücken zurück. Wenn das soweit funktioniert, dann kann man in beidbeinige Landungen von einem Stepper reingehen, in einbeinige Landungen, in Sprünge auf eine andere Box drauf, also Boxjumps oder sitzende Boxjumps und dann irgendwann in dynamischere Sachen, wo wir eben dann quasi diesen Dehnungsverkürzungszyklus drin haben, wie bei einem Counter-Movement-Jump oder einem Hurdle-Hop, also einem Sprung über eine Hürde, wo man dann quasi eben diesen Schwung wieder mitnimmt. Und wenn man das kleinschrittig aufbaut über die Wochen und eben mit einmal die Woche anfängt, dann irgendwie ein zweites Mal dazu nimmt und dazu parallel dann eben auch noch sowas wie Knöchelsprünge mit dazu nimmt und die auch funktionieren, dann wissen wir, haben wir jedes Mal auch einfach eine gewisse Reaktion. Ne? Also im besten Fall natürlich keine Schmerzreaktion, aber meistens wird es ja irgendwie dazu führen, dass es eine kleine Reaktion gibt. Und wenn die sich innerhalb unserer 24-Stunden-Regel präsentiert und nie mehr als 2 Schmerzpunkte erhöht ist, dann können wir sagen, okay, beim nächsten Mal können wir ein bisschen mehr machen. Und wenn wir da jetzt eben nicht hingehen von, naja, in der einen Woche machen wir Knöchelsprünge, in der nächsten Woche machen wir Hurdle-Hops und in der dritten Woche machen wir Richtungswechsel, sondern das Ganze über 6-8 Wochen vielleicht ziehen, je nachdem, wie schnell die Person auch durchkommt, beziehungsweise wie stark die Schmerzen ausgelöst werden.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig ist dieser Hinweis an dieser Stelle, dass es geht jetzt nicht nur um die dynamischen Dinge, sondern auch um alle anderen Dinge. Jetzt Patella ist glaube ich, das beste Stichwort dafür. Zu viel Variation in Trainingsplänen, wenn man rehabilitieren will, ist keine gute Idee. Auch hier nochmal an alle Physios und Therapeuten gesagt, nicht, dass ihr das jetzt per se alle falsch macht, gar nicht, darum soll es nicht gehen. Aber es nimmt euch zwei ganz entscheidende Dinge. Zum einen Progressionsmöglichkeiten. Wenn jede Woche eine andere Übung reinkommt, ist es unmöglich, das vernünftig zu progressieren. Und es bringt immer eine Bewegungsvariation mit sich. Keine Wiederholung sieht selbst bei der Kniebeuge gleich aus, sondern es gibt immer eine gewisse Variation innerhalb dieses Ablaufes. Und wenn ihr zu viel Variationen in kniedominante Muster mit reinbringt, und das ist natürlich ein beliebtes Ding, so viel Gelenkswinkel oder so viel Bewegungsvariation einfach wie möglich mit reinzubringen, dann kann das aber auch ganz schnell daher gehen, dass die Patella sich dann völlig irritiert anfühlt für den Klienten, einfach weil sehr viel auf einmal abgefragt wird. Und das sind eben diese zwei Dinge.
Oder gar nicht erst erst gar keine richtige Progression entsteht. Das ist ja eher das, was wir häufig sehen. Ne? Also
genau, es muss toleriert werden. Also und dieses Tolerieren von gewissen Dingen, das wissen wir auch. Wir sagen immer, und das ist, Achtung, kein wissenschaftlicher Konsens und auch kein wissenschaftlicher Begriff, aber die Sehne kann sich auch erschrecken. Das liegt natürlich nicht an der Sehne, weil die Sehne hoffentlich keine Seele hat. Ansonsten wären das richtige A-Löcher vormals. Aber es liegt natürlich daran, dass sich einfach das gesamte System irritiert anfühlt. Einfach weil verschiedene Subsysteme miteinander interagieren im menschlichen Körper. Und das eine kommt da vielleicht ein bisschen besser mit zurecht und das andere eben nicht so gut. Und dieses Erschrecken in Anführungsstrichen kann einfach sein, dass es so ein bisschen irritierend vom Gelenkswinkel halt war. Und wenn man immer darauf zum Beispiel hört, dass der Klient sagt, okay, die Übung, die langt mir nicht, das hat sich jetzt irgendwie komplett komisch angefühlt und dann sofort die Übung austauscht, dann kann sich das System dieses Klienten auch nicht daran gewöhnen. Wenn das nachhaltig, so wie Nils sagte, immer um 2 Punkte in der Schmerzskala erhöht ist, ja, dann wäre man natürlich dusselig als jemand, der das steuern soll, immer das Gleiche zu machen und darauf zu hoffen, dass es irgendwann anders wird. Aber nur weil etwas beim ersten Mal nicht optimal funktioniert hat, ist es auf gar keinen Fall der richtige Weg, das sofort auszutauschen.
Nochmal eine ganz kurze Pause, denn an dieser Stelle hast du die Möglichkeit, diesen Podcast mitzugestalten, damit wir dir noch besser helfen können. Denn am Ende lebt dieser Podcast davon, dass du was davon mitnimmst. Und deshalb schreib uns doch einfach deine Themenwünsche oder ganz konkreten Fragen einfach als Kommentar unter diese Folge und wir werden das dann am Anfang der nächsten Folge beantworten. Und wenn du hier von uns schon was gelernt hast, dann kannst du uns kostenlos unterstützen, indem du jetzt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify gibst. Na komm, das dauert jetzt 5 Sekunden in der Spotify-App, also machst du jetzt einfach gerade schnell. Vielen Dank und weiter geht's. Was wir da eben dann häufig auch sehen oder ich dann eben auch abfrage, wenn ich mit Klienten spreche, beziehungsweise mit Leuten spreche, mit Interessenten spreche, die sich fürs Coaching interessieren, bei denen es bisher noch nicht funktioniert hat, dann ist schon häufig auch die Aussage, dann werden irgendwie ganz viele Übungen aufgezählt, was man gemacht hat, weil ich frage natürlich immer genau nach, was wurde in der Physio denn ja genau gemacht und dann fällt es auf, dass einfach häufig dann die Übungen komplett durcheinander gewürfelt werden. Also dann wird mal das gemacht, dann wird mal das gemacht und nicht in einer Variante, wo man einfach auf Variationen quasi trainiert, weil auch wir haben ja sehr viele verschiedene Bewegungsrichtungen oder beziehungsweise Bewegungsmuster mit drin, Kniebeugenbewegung. Also die Leute bei uns haben ja nicht dreimal die Woche das gleiche Training, sondern jedes Training sieht unterschiedlich aus, mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch. Aber es ist immer ein Progressionsschema mit drin. Und und wenn man dann eben jedes Mal irgendwie was komplett anders macht, dann ist es eben auch schwer, das wirklich im Sinne der also mehr Belastung an die Sehne heranzuführen, das wirklich zu progressieren, um das mal so zu sagen. Und das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Aber um zu meinen Gedanken zurückzukommen, ich weiß, es passiert selten, dass du bei mir reingrätscht und ich den Gedanken noch behalte, aber normal ist es ja andersrum. Aber in dem Fall, wir haben jetzt gesagt, ne, wir wollen das graduell aufbauen und das ist ja eine ganz wichtige Sache, dann passiert eben dieses Erschrecken normalerweise auch nicht. Das heißt, wenn wir, das von dem du gesprochen hast, je größer die Diskrepanz in der Belastung ist zwischen dem einen und dem anderen Training, also wenn wir im einen Training, wie gesagt, Knöchelsprünge und im nächsten Training dann Hurdlehops über eine 50-Zentimeter-Hürde oder eine 1-Meter-Hürde machen.
So groß wie ich.
Und dann und dann im nächsten Schritt Richtungswechsel, dann haben wir Unterschiede in der Belastung auf die Sehne vielleicht von beim einen drei-, vierfaches Körpergewicht hin zu sieben-, achtfachem Körpergewicht oder vielleicht sogar noch mehr. Und das führt unweigerlich dazu, dass die Sehne einfach dafür noch nicht bereit ist. Und deswegen, wann immer ihr fragt, bin ich bereit dafür, dann, oder wenn ihr euch das fragt, dann ist eigentlich unsere Antwort immer, du musst es eigentlich rein aus deinem Reha-Prozess, aus deinem Training heraus wissen, weil wenn du letzte Woche sitzende Boxjumps gemacht hast, und zwar 3x3 und du das super gut toleriert hast und du machst diese Woche 3x5 plus vielleicht noch ein paar Landungen dazu, was quasi einfach nur eine marginale Erhöhung der Belastung darstellt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das auch funktionieren wird. Außer natürlich, die Situation ist jetzt eine ganz andere, weil du irgendwas anderes Doofes gemacht hast. Aber wenn wir unter den Szenarien arbeiten, dann weißt du, dass es funktioniert. Und wenn wir das die ganze Zeit so weitermachen, in kleinen Schritten, dann hast du auch keine Überraschung und dann weißt du, dann fragst du dich auch gar nicht, wann bin ich bereit dafür. Weil wenn wir mit dir, wenn du einbeinige Landungen von der Box runter machen kannst, wenn du laufen kannst, wenn du Sprünge hintereinander machen kannst oder auch Standweitsprung zum Beispiel machen kannst, dann bist du auf jeden Fall bereit für ein Athletiktraining, weil das ja genau die Belastungen sind, die du da eben auch mit drin hast. Und dann fängt man eben an, langsam Richtungswechsel mit einzubauen für ein paar wenige Wiederholungen. Ein paar Sachen mit Ball, so wie du es beschrieben hast. Und wenn das wieder funktioniert, dann eben diese Integration auch wieder in den Mannschaftssport zu machen. Also quasi sich nicht vorzustellen, ich brauche diese Übung, diesen Meilenstein, damit ich in die nächste Phase übergehen kann, sondern das einfach so graduell wie möglich langsam aufzubauen und dann eben gar nicht überlegen zu müssen, wann komme ich denn in die nächste Phase, sondern einfach zu wissen, okay, das letzte Woche habe ich super gut toleriert, mein Schmerzlevel im Alltag ist irgendwo zwischen 0 und 2 im besten Fall, Schmerztest bewege ich mich auch irgendwo zwischen 0 und 3, ne, je nachdem, und dann und die Belastung habe ich super gut toleriert, das hat vielleicht einen halben Tag lang irgendwie das erhöht oder vielleicht bis 24 Stunden um einen Punkt, aber danach ist es wieder runtergegangen, dann kann ich diese Woche auf jeden Fall mehr machen und dann stellt sich einfach diese Frage gar nicht. Und das ist eigentlich unser Ansatz, dass man das versteht und dass unsere Klienten nie das Gefühl haben, boah, fuck, da muss ich jetzt aber Angst haben davor, kriege ich das hin, löst das vielleicht doch eben aus. Und genauso beim Mannschaftstraining eben auch. Gerade, wir müssen Fußball einfach so häufig nehmen, ne? Ich weiß, ich hack sehr häufig auf Fußball herum, aber was das Thema angeht, sind es halt auch leider echt ganz schöne Holzköpfe in den meisten Fällen. Ne? Da gibt es entweder, ich trainiere voll mit oder ich mache gar nichts, mach Pause. Aber dass es da auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, okay, ich starte eben mit Aufwärmen, dann beim nächste Woche mache ich Aufwärmen plus erste Passform, was immer dann als erstes mit drin ist im Training. Und dann mache ich vielleicht die Aufwärmen, Passform plus Spielform oder erste Spielform, die mit drin ist, je nachdem in Abhängigkeit, wie es funktioniert. Und da auch einfach zu sagen, okay, es hat vielleicht nicht so gut funktioniert oder es war jetzt vielleicht zu viel. Ich mache quasi das Gleiche nochmal. Ne? Also wenn die Schmerzreaktion jetzt so ist, dass es vielleicht anderthalb oder zwei Tage erhöht ist, jetzt nicht um 4 Punkte, sondern vielleicht um 2 Punkte auf der Schmerzskala, dass man dann sagt, okay, ich wiederhole es nochmal. Ne? Weil da haben wir manchmal wirklich dieses Phänomen, die Sehne gefühlt erschreckt sich. Man macht genau die gleiche Belastung nochmal und die zweite Woche funktioniert es auf einmal. Im Mannschaftstraining ist dann natürlich eine größere Varianz drin, als jetzt, wenn wir das im Gym machen. Da passiert es auch manchmal natürlich. Aber nichtsdestotrotz, das dann einfach nochmal zu wiederholen und dann eben zu sagen, okay, die Woche da drauf, wenn es jetzt eben gut funktioniert hat, mache ich wieder ein kleines bisschen mehr. Ist ganz wichtig, ne? Einfach erstmal eine Trainingseinheit aufzubauen und dann, also eine Training, Mannschaftstraining wieder aufzubauen und dann ein zweites Mal dazu nehmen, wo man auch genau das Gleiche macht. Am Anfang wieder ein bisschen, dann ein bisschen mehr und so weiter. Und dann braucht man sich über diese Sachen gar keine Gedanken machen, weil es einfach immer nur ganz stupide ein kleines bisschen mehr ist, wenn es die Schmerzreaktion erlaubt. Und das klingt jetzt so
banal,
doof oder einfach oder so. Das kann es unter Umständen natürlich auch mal nicht sein, ne? Keine Frage. Aber im Endeffekt ist das genau das, was wir mit unseren Klienten machen.
Ja, genau das. Also es ist am Ende sehr banal, zumindest von der graduellen Aufbelastung. Also man kann sich das so ein bisschen wie die Ägypter vorstellen, die keinen Kran hatten und dann eine sehr lange Rampe bauen mussten, je höher die Pyramide wurde. Und genauso müsst ihr das im Grunde genommen auch angehen.
Wahnsinn, was ein Bild.
Ja, weil schlussendlich ist es zwar stupide, aber es hilft nicht nur der Sehne, sondern natürlich auch so ein bisschen diese Abgrenzung rein psychologisch zu schaffen, dass man sozusagen alles sofort wieder haben will. Und das ist ja eine natürliche Reaktion darauf, ne, wenn Dinge wieder funktionieren, dass man dann einfach sagt, ja, nee, also dann geht's los. Und ich glaube, so als letzten Schlusssatz muss man vielleicht hier nochmal einfügen, dass die Parameter Frequenz, Intensität und Volumen, das haben wir schon häufiger gesagt, aber das sind die Dinge, auf die man am meisten achten muss. Und dabei spielt die Frequenz, gerade wenn es dahin geht, dass man wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, definitiv die größte Rolle. Und da können wir jetzt sozusagen zum Ausgangspunkt des ganzen Podcasts zurückkommen. Und das ist deckungsgleich mit einer Rehabilitation einer strukturellen Verletzung. Auch da ist es die Frequenz, die am Ende das Neuralgischste ist, dass die Belastungsfähigkeit eines Bandes, also des vorderen Kreuzbandes, aber auch die Belastungsfähigkeit einer Sehne einfach sehr langsam wieder aufgebaut werden muss, um schlussendlich diese Belastung auch auszuhalten. Das wird euch keiner abnehmen, nur die Zeit. Und deswegen ist es wichtig, das vielleicht auch ein Stück weit zu dokumentieren. Also wenn ihr versucht, jetzt das Ganze alleine, vielleicht mit dem, was wir hier reingebracht haben, zu machen, dokumentiert euren Reha-Verlauf, definitiv. Ja, weil wir Menschen sind sehr, sehr schlecht darin, retrospektiv Annahmen darüber zu tätigen, was wir gemacht haben. Und dokumentieren meinen nicht nur die Schmerzen, sondern vor allen Dingen das, was ihr auch gemacht habt. Selbstverständlich ist es wichtig, auch die Schmerzen zu monitoren, sich das über 24 Stunden anzuschauen. Aber es ist auch wichtig, was habt ihr in dem Training gemacht? Und das könnt ihr ja mitnehmen, ne? Wenn ihr im Mannschaftstraining schon meinetwegen seid oder wieder vorab darin teilzunehmen, dann schreibt euch auf, was gemacht wurde. Guckt, was beim nächsten Training ansteht. Sprecht mit den Trainern. Das ist ganz wichtig. Es wird immer gesagt, dass bei Fußballern oder dass es im Fußball super schwer ist. Das ist es nicht. Und das ist, jeder Trainer ist darüber froh, wenn er jetzt nicht ein absoluter Holzkopf ist, wenn ein Spieler wieder zurückkehrt und Bock hat, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Selbstverständlich ist es immer herausfordernd, wenn man dann als Trainer da steht und dann sozusagen so einen X-Faktor dabei hat, dass man einfach nicht weiß, okay, ist das jetzt gerade oder ist es jetzt ungerade, wenn er jetzt mitmacht oder wenn er jetzt nicht mitmacht. Aber am Ende des Tages spielen wir ja, oder spielt ihr das Spiel ja, weil ihr mit euren Freunden kicken wollt und da wird keiner was dagegen haben. Also Kommunikation ist natürlich auch ein Schlüssel dessen, dass es wieder Return to Sport oder Return to Competition geht. Genau, denke, wir haben es ganz, in unserem eigenen Chaos haben wir es ganz gut aufgezeigt. Jetzt werden wir wieder böse Nachrichten bekommen, dass wir nie graduell einen Podcast machen. Wir können graduell aufbelasten, wir können aber keinen graduellen Podcast machen. Finde ich aber nicht so schlimm. Da war einiges dabei. Man kann unsere Podcasts ja auch immer easy peasy auf 1,5 anhören. Dann dauert es vielleicht nicht ganz so lange. Ihr könnt es ja sogar stoppen zwischendurch. Wenn ihr auch nicht mehr wisst, worüber wir gesprochen haben, hört das euch nochmal an. Und dann, denke ich, haben wir das ganz gut zusammengefasst.
Ich denke auch. Ja, und einfach, weil du es gerade noch gesagt hast, so ein super guter Punkt, dass wenn ich jetzt sage, Fußballer sind die Holzköpfe, dass das wahrscheinlich auch, also das mit den Trainern eine sehr, sehr gute Sache ist, einfach wirklich miteinander einfach zu sprechen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal den Fall hatten, wo ein Trainer gesagt hat, boah, nee, so eine graduelle Eingliederung mache ich nicht mit.
Alle Trainer waren immer froh darum, dass
genau,
irgendjemand
das ist
wieder
eher
zurückgekehrt
ist. Genau, es ist eher die Angst davor, dass man eben nicht alles direkt mitmachen kann und dass man dafür dann eben vielleicht einen dummen Spruch kassiert oder eben der Trainer irgendwie einen dann nicht für ernst nimmt oder was auch immer. Aber im Endeffekt nimmt der Trainer euch ernst und das klappt auch, wenn ihr einfach wieder gescheit kicken könnt und das oder egal welche Sportart machen könnt. Und das geht nur über einen graduellen Einstieg und Anpassung. Und die Leute sind happy, wenn sie euch wieder haben und dementsprechend sprecht das von Anfang an. Die Kommunikation ist da super wichtig und dann funktioniert das auch. Genau. Ich glaube, wir haben ansonsten soweit alles besprochen. Weißt du, was wir nicht gemacht haben, Lasse? Wir haben nicht die Kommentare beantwortet, die wir bekommen haben.
Wir haben auch nicht einen 25-Minuten-Podcast gemacht.
Ja gut, das war ja klar. Aber dann gehen wir doch mal trotzdem noch mal ganz kurz durch die Kommentare durch, wenn jemand, also beim nächsten Mal schaffen wir das mit Sicherheit wieder am Anfang. Deswegen, ja, die Doris hat kommentiert und hat bei unserem Podcast macht nicht die gleichen Fehler wie wir geschrieben. Danke für diese nahbare Ehrlichkeit über eure Erfahrungen. Also wer den noch nicht gehört hat, ne, wir haben einen Podcast, eine Folge auch darüber gemacht, die Folge 25, wo wir darüber gesprochen haben, welche Fehler wir gemacht haben und im Endeffekt die uns dazu geführt haben, dass wir jetzt hier sitzen und die ganze Zeit über Patella- und Achillessehnenschmerzen sprechen können, weil wir es eben selber erlebt haben, sehr, sehr viele Fehler selber gemacht haben, obwohl wir es schon sehr, sehr viel wussten. aber eben genau auch, weil wir sehr, sehr viel wussten, auch Fehler gemacht haben. Und das haben wir da eben auch besprochen. Dann hat der gute Montag 87 noch geschrieben zu chronische Schmerzen zur Folge 39. Mich hätte diese Checkliste brennen interessiert. Neuropathische Schmerzbetroffene, aber die habt ihr nicht verlinkt. Da muss ich nochmal reingucken oder beziehungsweise reinhören, an welcher Stelle wir das darüber gesprochen haben. Wenn wir das nicht verlinkt haben, dann muss ich dann nochmal nachschauen. Ansonsten hat die Franziska noch gesagt, zu unserer Folge mit Eigenverantwortung, die Folge 52, die wir gerade hochgeladen hatten. Dank für die Antwort auf meine Frage. Tolle Folge. Das freut uns sehr, Franziska. Sehr, sehr gerne, dass wir das beantworten konnten. Dann hat der Andi früh noch geschrieben zur Folge 53, zum patellofemoralen Schmerzsyndrom, die letzte Folge, die hochgeladen wurde, die ich mit dem Sebastian Schäfer aufgenommen habe. Da geschrieben, geiler Podcast, wieder Erkenntnisse zu meinen Knieschmerzen gewonnen. Gerne zweite Folge dazu. Dann werde ich den Sebastian wohl verhaften müssen und wir müssen nochmal da reingehen in die Übungen, die Planung und wie man das Ganze ganz konkret angeht, weil wir viel über Differentialdiagnostik gesprochen haben. Gut, dann sage ich an der Stelle vielen Dank, das war's. Wir hören uns in der nächsten Folge und ansonsten alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.